Was ist für euch das bekannteste Kinderlied? Das Lied, was nahezu jedes Kind singen kann. Für mich ist es ganz klar Alle meine Entchen. Hoppe Hopp Reiter oder Es tanzt ein Biber Butzelmann sind auch so Beispiele. Das erfolgreichste Kinderlied dürfte hingegen Baby Shark sein. Auf YouTube hat es die Marke von 10 Milliarden Klicks geknackt. 10 Milliarden Aufrufe, Wahnsinn! Was haben die Songs gemeinsam? Text und Melodie sind so einfach bzw. einprägsam, dass schon die Kleinsten mitsingen können. Ist die Formel für ein gutes Kinderlied wirklich so einfach? Mein Name ist Maja Wemhoff, ich bin 26 Jahre alt und Regionalmanagerin beim Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal. Ich bin hier in Haselünne geboren, war dann für meine Ausbildung in Dortmund und bin jetzt wieder zurückgekommen. Und ich möchte auch hier bleiben. Und deswegen möchte ich zusammen mit euch unsere Region ein bisschen besser kennenlernen. Dafür spreche ich mit interessanten Gästen über ausgewählte Themen. Mein Thema heute: Musik. Mein Gast in dieser Folge ist Christian Hüser aus Meppen. Er ist seit über 20 Jahren Kinderliedermacher, Autor und Dozent und hat bereits über 350 Songs veröffentlicht. Im Jahr spielt er gerne mal über 200 Auftritte. Christian gehört zu den erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Kinderliedermachern. Als er gestartet ist, gab es vielleicht eine Handvoll bekannter Kinderliedermacher. Mittlerweile ist der Markt riesengroß. Ich spreche mit ihm über seinen Weg ins Kinderliederbusiness, über große gesellschaftliche, aber auch wirtschaftliche Veränderungen und das Erlernen von Musikinstrumenten. Christian, wie sah denn so ganz klassisch abgespeckt eigentlich dein Lebenslauf aus? Wie bist du zur Musik gekommen?
Das ist eine, glaube ich, schwierige Frage. Also ich habe als Kind immer schon gerne Musik gemocht und ich habe unwahrscheinlich gern gesungen. Dass meine Mutter und mein Vater würden wahrscheinlich jetzt hier sitzen und nicken. Und es war so, dass ich wirklich unwahrscheinlich gern gesungen habe und dann so die ersten Anfänge eigentlich in der Kinder- und Jugendarbeit in der Kirchengemeinde hatte. Ich komme gebürtig aus Fulln und war da sehr, sehr engagiert in der Kirchengemeinde und irgendwann fehlte jemand, der die Kinder- und Jugendschule übernimmt. Und dann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Das könnte ich machen. Und das habe ich gemacht und das hat mir so viel Freude gemacht, dass ich gesagt habe, boah, ich würde gerne weiter mit Kindern musizieren wollen. Und so ist das dann langsam entstanden.
Interessant. Welches Musikinstrument hast du denn als erstes gelernt?
Ja, ich spiele so ein bisschen so von jedem. Aber ich muss auch dazu sagen, nicht richtig gut professionell. Also ich spiele für den Hausgebrauch gut Gitarre. Ich glaube, ich habe ein Faible für Melodien und ein Faible zu Texten. Und ich glaube, dass das das Besondere einfach ist, dass ich so irgendwo eine Idee aufschnappe oder irgendwo eine Situation sehe und dann daraus einen Text mache und mir oftmals auch eine Melodie schon einfällt. Und es ist ja so, wenn man ein bisschen professioneller Musik macht, dann hat man ein gutes Team auch um sich und dann gibt's Produzenten, die machen dann aus diesem kleinen Schnipsel an Idee, den man hat, einen guten Sound und ein tolles Lied.
Mhm. Also warst du selber in der Musikschule? Bist du so ganz klassisch gestartet mit erst Blockflöte gelernt und dann auch Gitarre?
Musikalische Früherziehung, genau. Musikalische Früherziehung, ein bisschen Blockflöte so in der Schule. Und dann viele, viele Jahre nichts. Und dann mir selber so ein bisschen Gitarre beigebracht, damit ich mich begleiten konnte beim Singen, weil halt Singen so mein Instrument war, also die Stimme und nach wie vor eigentlich auch mein Hauptinstrument ist. Ja, und ich glaube, das kennen die Leute auch aus meinen Konzerten, dass ich also jetzt nicht der Onkel bin, der mit einer Gitarre auf der Bühne ist, sondern ich würde das mehr so bezeichnen, dass ich eigentlich heute so Familienentertainment mache und dafür meine Hände auch frei brauche. Weil es ist so, dass die Kinder, aber auch die Erwachsenen relativ schnell auch mitmachen und dann auch Bewegungsabläufe brauchen. Wenn ich dann eine Gitarre um den Hals hätte, wäre das an einigen Stellen eher hinderlich.
Ja. Wie war das in den Anfängen? So, wann hast du gemerkt, du hättest Bock, selber Mucke zu machen und selber Songs aufzunehmen?
Ganz früh. Eigentlich, also ich glaube, so wie jeder irgendwann in dem Alter, der ein bisschen musikbegeistert ist, habe ich natürlich auch zu Hause in meinem Zimmer mit irgendwas in der Hand, in einem dicken Edding oder was gesungen, so getan, als ob ich ein Megastar wäre. Wenn ich im Radio höre, Musik nur, wenn sie laut ist, von Herbert Grönemeyer, dann sehe ich mich in meinem Jugendzimmer da stehend und mitsingen.
Ja, ja, das war
wirklich so.
Ja, Haarbürste.
Ja, genau, ne? Also, ja, genau. Es war wirklich so, ich glaube so, dass man Wenn man so gerne singt, und ich hatte so auch im Kinder- und Jugendalter den ein oder anderen, ich will das jetzt nicht Auftritt nennen, aber ich durfte schon mal dann irgendwo was vorsingen, also wenn irgendwelche Hochzeiten waren oder ich war dann gern gesehener Gast auch in der Kirche, wenn mal irgendwas gesungen werden musste. Ja, und dann fühlt man sich natürlich schnell wie so ein kleiner Star und denkt, oh, die hören dir alle zu. Und ich glaube, das war schon im Kindesalter so, also bestimmt mit 12, 13. Also ich kann mich auch nicht bewusst erinnern, dass ich richtig einen Stimmbruch hatte. Das war, glaube ich, so ein Riesenvorteil. Und so mit 12, 13, glaube ich. Und dann später, als ich so 18, 19 war, habe ich auch in einer Coverband gespielt, also so dieses typische Schützenfest-Thema und so, was man kennt. Und bin dann aber doch irgendwie, wie gesagt, schon über Kirchengemeinde so zum Thema Kinder- und Jugendmusik gekommen.
Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor am Anfang, wenn man so sagt, ich will selber Musik machen. Und okay, heutzutage hat man andere Möglichkeiten, so ganz klassisch, wenn man Glück hat und ein Cover oder was auch immer bei YouTube hochlädt, kann es vielleicht sein, oder bei TikTok heutzutage, da kann es sein, dass man tatsächlich über Nacht zum Star wird. Für dich war das wahrscheinlich ein bisschen ein anderer Weg, richtig?
Schön ist, dass du sagst, wenn man zum Star wird. Okay, ich bin schon ein Kleiner. Zu den Zeiten war es natürlich so, dass es, ich weiß gar nicht, wann hatte ich denn mein erstes Handy? Das ist viele, viele Jahre her. Also es gab ja irgendwann später das Internet oder so, aber man musste sich anders etablieren. Ich glaube, dass so dieses Typische, was viele, viele Künstler früher ausgemacht hat, man sagt es immer so als Ochsentour, also wirklich so auf jedem Kindergeburtstag, auf jedem Fahrfest, auf jedem Schützenfest, auf jeder Kirmes, irgendwo einmal sich gezeigt zu haben und irgendwo zu singen und dann versuchen, dass die Leute das mögen. Und so war es bei mir, glaube ich, auch. Also wir haben angefangen, ganz, ganz klassisch, dass ich in den ersten Jahren viele, viele Songs gecovert habe von Rolf Zukowski und bin so angefangen, quasi Kindermusik zu machen. Und habe eins der ersten Stücke, was ich aufgeführt habe, die Vogelhochzeit von Rolf Zukowski, mit Kindern auch noch gemacht. Also früher war es so, dass ich auch mit einem Kinderchor aufgetreten bin. Und wir haben die Vogelhochzeit präsentiert vor einem recht großen Publikum. Und das hat uns recht gut gefallen, dass wir gesagt haben, ey, das ist ganz cool, wir machen mal weiter. Und haben dann, das war im Sommer, und haben dann überlegt, okay, dann lass uns doch Weihnachten was machen. Und dann haben wir ein Weihnachtskonzert gemacht mit einem großen Kinder- und Jugendchor und haben den Emsandsaal Camp in Meppen zweimal knacke voll gespielt. 1.500 Besucher. Und das war, glaube ich, so der Startschuss, wo ich gesagt habe, jo, das macht Spaß. Das ist total cool, vor so vielen Leuten zu stehen. Und dann war es wirklich oftmals auch harte Arbeit. Also wirklich ganz, ganz viel Arbeit. Manchmal hat man Glück. Da sprechen wir gleich wahrscheinlich noch drüber. Also wie dann so das so langsam hochging. Aber ich glaube, durch viele Termine sich zeigen lassen und zeigen, dass man Lust hat, was zu machen. Das war früher so das Allerwichtigste. Also heute die Möglichkeiten sind natürlich andere.
Ja. Wie war denn so, also aus deiner Perspektive jetzt mal die Wahrnehmung oder die Reaktion hier aus der Gegend? War es so, dass die Leute ja von Anfang an 100% Bock drauf hatten, oder musste man die schon so ein bisschen in die Richtung schubsen?
Nee, ich glaube, viele, viele hatten Lust. Also zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, gab es so auf dem Kinderliedermarkt vielleicht 3, 4. Heute hat sich das Blatt gewendet. Es gibt ganz, ganz viele Kinderliedermacher, fast in jeder Stadt. Aber als ich angefangen habe vor vielen Jahren, war ich, glaube ich, so in der Region sowieso der Einzige. Aber ich glaube, die Leute hatten Lust, mal was anderes auch zu erleben. Und auch zu erleben, wie die Kinder mit ihren Eltern was gemeinsam machen. Also dass jetzt nicht nur ich ein reines Kinderprogramm gemacht habe, sondern dass wir auch Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel mit eingeladen haben, sich auch zu bewegen. Und ich glaube, das ist so dieses Klassische gewesen, dass viele Familien dann auch Bock hatten und gesagt haben, Mensch, das ist witzig. Wir können mit unseren Kindern heute Nachmittag was Cooles erleben. Und ich glaube, so Höhen und Tiefen hat jeder. Am Anfang war das super interessant wahrscheinlich und viele haben mich gesehen. Und dann ist es natürlich so, wenn man aus einer Region kommt, dann wird man oft in der Region gebucht. Und dann irgendwann ist man vielleicht überpräsent. Und ich glaube, dass ich diese Phase auch hatte, wo dann vielleicht auch Leute gesagt haben, oh, Christian Hüser schon wieder, da könnte auch mal ein anderer Künstler kommen. Aber ich glaube, dass es ganz gut war, dass ich mich von Anfang an so breit aufgestellt habe. Also ich habe viele, viele Termine nicht nur im Emsland oder hier in der Region gespielt, sondern ich bin schnell bundesweit eigentlich unterwegs gewesen. Und ich glaube, das war ein Vorteil.
Gab es irgendwie was, was so, ich sag jetzt mal, Hasetal-spezifisch war, irgendwie ein Hit oder so, der hier in der Region richtig gut lief, was die Leute immer wieder hören wollten, was vielleicht im anderen Teil Deutschlands anders war?
In anderen Teilen weiß ich nicht, aber das ist natürlich, also viele verbinden mich mit meinem Hit Fit wie einen Turnschuh. Und das ist so, der ist quasi hier auch entstanden. Ich habe vor vielen, vielen Jahren das Glück gehabt, dass die AOK auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Mensch, wir würden gerne was zum Thema Bewegung mit Kindern machen. Und dann haben wir diesen Song geschrieben, ich gemeinsam mit Dennis Niemeyer, der auch in der Musikbranche total interessant ist und bekannt ist. Und Dennis und ich haben uns hingesetzt und haben diesen Song Fit wie ein Turnschuh gemacht. Und ich glaube, das war ja der Durchbruch. Das muss ich sagen, ja. Also ich glaube, das war der Song, der dafür gesorgt hat, dass viel gute Laune ist. Und mit dem verbinden mich noch viele. Und mittlerweile spiele ich ihn gar nicht mehr im Programm natürlich, weil ich auch über 350 eigene Lieder irgendwie habe. Und aber der wird immer wieder gewünscht auch. Und ich stelle fest halt, auch durch meine erwachsenen Kinder, dass auf Partys, wenn jetzt junge Erwachsene und Jugendliche unterwegs sind, dann zum Beispiel Fit wie ein Turnschuh gespielt wird, irgendwann später nachts, weil das noch irgendwie Kultmucke ist.
Ja, und weil es wahrscheinlich auch einfach ein bisschen so diesen Nostalgiefaktor hat.
Ja, ne? Genau. Mhm. Ne? Da habe ich als Kind schon zu getanzt, genau.
Ja. Ja. Du hast es gerade schon angesprochen. Was würdest du so als, ja, vielleicht nicht Turning Point in deiner Karriere, aber du hast gerade gesagt, zwischenzeitlich ist man auch darauf angewiesen, dass man einfach mal Glück hat oder dass man bestimmte, ja, Herausforderungen nutzt, die sich einem gerade bieten. Hattest du da so, ja, ein, zwei Momente, wo du gedacht hast, yo, wenn das nicht passiert wäre?
4, 5, 6, 7.
Oh, wow.
Ja, ganz viele. Also natürlich einmal diese Geschichte, die ich gerade gesagt habe, also einen Tonträger zu veröffentlichen in einer großen Auflage, weil eine Gesundheitskasse dir einen Auftrag gibt und mit dir niedersachsenweit auf Tour geht. Das war natürlich so der erste Durchbruch, das muss ich schon sagen. Dann habe ich wahnsinniges Glück gehabt, durch einen Stadtjugendpfleger in Wehna, Axel Förster, der lebt leider gar nicht mehr, aber das war eigentlich mein Ostfriesland-Entdecker. Der hat mich, obwohl ich total unbekannt war, gebucht für ein Konzert in Wehna. Und ich bin da gewesen und dann waren zwei Kinder da. Und dann sagt er zu mir, ach ja, hier komm, ne, ich gebe den Kindern das Eintrittsgeld zurück, fahren wir wieder nach Hause. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, die beiden sind da und dann machen wir was. Und dann haben wir so eine halbe Stunde, habe ich quasi mit denen Musik gemacht und habe mich dann verabschiedet. Und eine Woche später rief der Axel an und sagte, hör zu, es hat mir so gut gefallen, ich habe 20 Termine für dich. Und dann hat der mich in ganz Ostfriesland 20 Mal verbucht. Und das war zum Beispiel auch so ein Glücksmoment, ne? Und viele, viele andere auch, dass man an irgendeiner Stelle irgendjemand kennengelernt hat, wo man dann irgendwie Glück hatte und irgendwo reingeschlittert ist. Also ich bin zum Beispiel im Fernsehgarten aufgetreten. Irgendwann rief bei uns zu Hause ganz spät abends das ZDF an. Und ich so, ja, welcher meiner Freunde möchte mich jetzt verarschen? Ja. Ne? Und nie dann wirklich durch das ZDF dann der Kika anrief und fragte, ey, wir wollen gerne zwei Musikvideos mit dir drehen. Wir haben dein Feuerwehrlied gehört und finden das so cool. Ja, und so kommt dann manchmal eins zum anderen. Und so gab es ganz, ganz viele kleine Stationen, die ganz, ganz wichtig waren. Und man kann auch gar nicht sagen, dass irgendwo Riesenauftritte was bewirkt haben und ich so das Gefühl hatte, boah, ne, hier, ich durfte heute vor 2.000, 3.000, 4.000 Menschen auftreten. Das größte Mal im Müngersdorfer Stadion vor 25.000. sondern oftmals sind so diese kleinen Termine. Man kommt in irgendein Dorfgemeinschaftshaus, man kommt in einen kleinen Kindergarten und zufällig ist ein Papa, eine Mama in irgendeinem Unternehmen tätig oder in der Medienbranche und kommen anschließend zu dir und sagen, das war so cool, wir würden Sie gern verpflichten für das und das. Und ich glaube, das macht es auch nach wie vor aus, dass man offen ist und egal, was man für einen Gig spielt, immer sein Bestes gibt.
Ja, ich finde, man merkt auch richtig, so wie du das erzählst und gerade diese Situation geschildert hast mit den zwei Kindern, dass du richtig Bock hast, auch mit denen was zu machen und nicht nur dich da hinsetzt und deine Lieder durchspielst und dann einfach deine Sachen packst und gehst. Gerade hattest du mal gesagt auch, dass du Lust hast, die ganze Familie mit einzubeziehen und auch die Eltern und Tanten, Onkel, Oma und Opa, egal wer, dass die so aktiv deine Musik miterleben. Hast du in deiner Wahrnehmung mal gemerkt, dass sich das im Laufe der Zeit verändert hat? Ist das heutzutage immer noch zu diesem Grad so, wie damals die Menschen da mitgemacht haben?
Also es ist schon regional unterschiedlich, das muss man schon sagen. Also es gibt Gebiete in Deutschland, da ist es schwieriger, Mama, Papa, Oma, Opa zu begeistern. Da ist das Emsland und auch Ostfriesland und das Kloppenburger Land wesentlich leichter. Da lässt man sich, glaube ich, noch schnell begeistern und findet das auch gut. Aber unterm Strich, glaube ich, verstehen die Eltern heute, dass sie das nicht für mich machen, damit zu tanzen, sondern ich verbringe jetzt eine tolle Zeit mit meinem Kind. Und das ist eine coole Erinnerung, wenn die Kinder feststellen, ich darf auch wieder Kind sein. Und ich glaube, dass das ganz viele Eltern motiviert, auch in meinen Konzerten mitzumachen. Nicht nur, weil natürlich, also Kindermusik, wenn die heute produziert wird, ist die natürlich so poppig, schlagermäßig. Ja. Ne? Also es muss ja
Baby Shark, genau, es muss ja
so alltagstauglich sein. Ja. Ne? Das ist ja, wer muss mich hören? Ne? Nicht nur die Kinder müssen es cool finden, sondern natürlich auch Mama und Papa. Weil wenn die das nicht hören mögen, dann wird es zu Hause oder im Auto auf der Fahrt in den Urlaub oder so weniger gespielt. Also von daher würde ich das schon so bezeichnen, dass man eigentlich auch Familienmusik macht. Ne? Ich habe neulich mal eine Mail von einem Papa gekriegt, der gesagt hat, er hätte gar nicht gewusst, dass das Kindermusik ist. Er hätte so ein Lieblingslied von mir, Sommerzeit, das hätte er immer so laut aufgedreht, weil das so eine Swing-Nummer ist. Und hätte noch gedacht, Mensch, wenn das ein englischer Text ist, dann wäre der in den Charts ganz oben. Und hatte dann erst quasi von seiner Frau erfahren, du merkst schon, dass du ständig Christian Hüser hörst. Ne?
Witzig,
ja, wieso? Ja, der ist Kinderliedermacher. Ne? Genau, also ja.
Vom Papa, der nicht wusste, dass sein Lieblingslied ein Kinderlied ist, sind wir nun beim nächsten Thema. Denn ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der Papa den Song gestreamt hat. Christian hat fast 30 CDs veröffentlicht, aber kommen da wirklich noch 30 hinzu? Der digitale Anteil am Umsatz der Musikindustrie in Deutschland lag 2021 dank Streamingdiensten wie Spotify und Co. bei knapp 75%. Der Bundesverband Musikindustrie prognostiziert, dass der Anteil 2024 bei 85% liegen wird. Der eben genannte Song Sommerzeit ist einer von über 80 Millionen verfügbaren Songs auf Spotify. Auch Christian hat Songs auf Spotify, die teilweise knapp eine halbe Million Aufrufe haben. Er profitiert also auch davon. Trotzdem sieht er die Digitalisierung der Musik auch kritisch. Hat für dich so ein bisschen die Wertigkeit von Musik oder diese Wertschätzung durch deine Arbeit hier in der Region vielleicht auch ein bisschen zugenommen?
Die Wertschätzung hat sicherlich zugenommen für die Arbeit auch. Also das merke ich schon. Aber was die Wertschätzung der reinen Musik angeht, ich glaube, das hat insgesamt abgenommen durch Spotify und Co.
Wie meinst du das genau?
Es ist ja so, dass du heute 24/7, egal wo, alles an Liedern hören kannst, was du möchtest. Und nicht nur bei Spotify, bei iTunes, wir könnten hier 1000 Portale nennen. Und ich glaube, dass die Wertschätzung für die Künstler, diese Arbeit, die eigentlich in einem Song drin steckt, nicht mehr gewürdigt wird durch diese Plattform. Weil wenn die Musik gespielt wird, früher hatte man einen Tonträger, man hat sich dafür entschieden, eine CD zu kaufen von einem Künstler, um die auch öfter zu hören. Heute ist das so schnelllebig geworden, dieses Geschäft, dass einfach nur geklickt wird, gefällt mir nach 10 Sekunden, ja, nein, und ich klicke weiter. Das heißt, ich beschäftige mich, glaube ich, gar nicht mehr mit den Inhalten der Lieder auch. Also natürlich ist bei mir auch und bei Kindermusik, dass ich viele Lieder habe, die nur gute Laune und Spaß sind. Aber ich habe auch viele Lieder, die eine Message transportieren. Also wir haben gerade so über das Thema Feuerwehr ja mal gesprochen und so. Also ich habe zum Beispiel einen Feuerwehrsong, der inhaltlich erklärt, wie man die Feuerwehr anruft, wie wichtig das ist, die anzurufen, dass man dann auch die Telefonnummer parat hat. Ich habe zum Beispiel einen Song über das Thema Zähneputzen. Und so gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Themen, die ich auch bearbeite in meinen Liedern, die auch pädagogisch wertvoll sind und wo man sagen kann, ja, okay, ist ganz, ganz leicht erklärt. Also zum Beispiel ein Zahnputz-Song von mir dauert genau 3 Minuten und erklärt, ne, rechte Seite, linke Seite, oben, unten, ne? Und also, ja, sowas gibt's und diese Wertschätzung für die Musik, auch dass Künstler heute ja in dem Markt schlecht bezahlt werden, also was Spotify etc. angeht, also musst enorm hohe Klickzahlen haben, um überhaupt 1 Euro zu verdienen. Das ist so schade, finde ich. Also die Wertigkeit einer CD oder früher noch einer Platte war eine ganz, ganz andere, weil man hat sich bewusst entschieden, diesen Tonträger zu kaufen, um ihn dann zu hören. Und das ist heute anders geworden.
Ja. Diese ganzen Bildungssachen, sage ich jetzt mal, was du gerade angesprochen hast mit dem Zahnputzsong und sowas, machst du sowas, hast du das auch in Schulen gemacht?
Klar.
Wie wurde das so angenommen im Laufe der Zeit?
Ja, also ich kenne viele Kinderliedermacher, die sagen, ich gehe nicht mehr in Grundschule.
Warum nicht?
Ja, die Zeit hat sich natürlich gewandelt. Ne? Das ist so, wenn du einen Viertklässler hast, die sind teilweise heute schon in der Pubertät. So, ne? Also die sind weiter, wie das so früher war. Und die Zeit hat sich geändert auch. Das heißt, wenn's früher so war, dass bis 10, so also 4. Klasse, die Kids noch Kindermusik gehört haben, dann hören heute die Kids ab der 2. Klasse spätestens, wahrscheinlich schon ab der 1. Mark Forster und. Das ist so. Die hören einen anderen Stil. Und ich gehe gerne noch in Grundschule, weil ich mir gerade so die Viertklässler auch immer so auf meine Seite hole. Dass ich sage, ihr müsst mir helfen. Ne? Wir wollen das mal hier richtig auf links drehen. Und wir machen dann mal richtig Vollgas. Und da muss man halt gucken, welche Themen die dann ansprechen. Ne? Also bei den Mädchen ist natürlich so, wenn ich so über das Thema Tanzen komme und viele Mädels finden ja auch cool, dass sie so, also ich als Kinderliedermacher dann so, oh, ist schon so ein bisschen so ein Star. Ne? Also es ist so, und bei den Jungs holst du die zum Beispiel über die Bewegungs- und Fußballschiene. Ne? Und so muss man dann gucken, dass man ein gutes Mischprogramm hat, wo man so für alle von Klasse 1 bis 4 was dabei hat, dass sie einfach eine schöne Zeit haben und dann unterm Strich sagen, ey, das war doch cool, wir haben richtig mitgemacht. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Also wenn ich mich heute mit meiner Gitarre auf den Barhocker setzen würde, vor 150 Kindern in einer Grundschule und würde meine Geschichten erzählen, dann wäre wahrscheinlich nach 3-4 Minuten so die Luft raus. Dadurch, dass du aber Gas gibst, also ich gebe relativ viel Gas in meinen Konzerten, was Bewegung und so angeht, haben die Kinder, glaube ich, Spaß, auch mitzumachen und sehen, ey, der macht auch mit. Und ja, ich glaube, das funktioniert noch ganz gut.
Wenn man jetzt mal eher in die Zukunft guckt als jetzt in die Vergangenheit, vielleicht magst du ein bisschen über zukünftige Projekte sprechen oder gibt es irgendwie was Cooles, was demnächst ansteht, was du erzählen magst?
Ja, es steht ja immer irgendwas an. Also ich habe in den letzten Jahren und gerade jetzt auch in der Pandemie relativ viel pädagogisch geschrieben. Das heißt, ich habe für große Fachverlage, die Kindergarten- und Grundschulmedien rausbringen, Bücher geschrieben, wie wichtig es ist, auch mit Kindern zu singen und zu musizieren. Und so, wenn ich sagen würde, eins meiner Zukunftsprojekte wird sicherlich das Thema sein, dass ich weiter nach vorne bringen will, dass man A, bei den alten traditionellen Sachen bleibt, also wirklich alte traditionelle Kinderlieder weiter am Leben hält. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil in diesen alten Liedern so viel thematisch erzählt wird. Das ist das Besondere. Also wenn man zum Beispiel das Lied Summ, 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 Bienchen, Summ herumnimmt und wir jetzt alle denken, ja, kenne ich, ist ein paar hundert Jahre alt, das Lied, aber der Text ist aktueller denn je. Summ, 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 Bienchen, Summ herum. Ei, wir tun dir nichts zuleide. Und wenn es darum geht, dass wir heute über Bienen sterben und so sprechen, das heißt, dass früher in so Liedern ganz, ganz viel transportiert wurde. In meinem kleinen Apfel, da sieht es lustig aus. Es sind darin 5 Stübchen, gerade wie in einem Haus. In jedem Stübchen wohnen 2 Kernchen, schwarz und fein. Schwupp, schneid mal einen Apfel auf. 5 Stübchen, 2 Kerne. Das heißt, dass viele dieser alten Lieder ganz, ganz viel Bildung machen. Ein Männlein steht im Walde. Was ist denn dieses Männlein? Jeder sagt, es ist ein Fliegenpilz. Es geht um eine Hagebutte in dem Lied. Welches Kind kennt heute noch eine Hagebutte? So, und so könnte ich jetzt 100 Geschichten erzählen von alten Liedern. Und ich glaube, dass wir mit diesen alten, traditionellen Kinderliedern ganz, ganz viele Möglichkeiten haben, heute modern was zu machen. Also wirklich auch Kindern wieder back to the roots Sachen zu zeigen. Ne? Dass man also wirklich so ein Lied singt und hier, guck mal, ich schneide mal einen Apfel auf und guck mal, da drin sind 2 Kerne und 5 Stübchen. Das wird da gesungen. Und wenn du heute ein Lied produzierst, wir bleiben mal eben bei Fit wie ein Turnschuh. Fit wie ein Turnschuh wollen wir alle sein. Hüpft auf einem Bein, macht euch jetzt mal klein. Jetzt könnte ich euch 5 Seiten Abhandlung schreiben, wie wichtig es ist, sich mit Kindern zu bewegen. Aber wenn ich da gegenüberstelle in meinem kleinen Apfel, da sieht es lustig aus. Es sind da drin 5 Stübchen, gerade wie in einem Haus. Dann lerne ich in meinem kleinen Apfel was fürs Leben. Das vergesse ich nicht wieder. Bei Fit wie ein Turnschuh hatte ich 3,5 Minuten Spaß.
Ja,
ja, genau. Weißt du, was ich meine?
Auf jeden Fall.
Genau. Ja. Und das sind so, also da setze ich mich ganz, ganz stark für ein, dass diese alten Traditionen einfach bleiben. Und das Besondere an diesen alten Kinderliedern, das will ich noch ergänzen, ist auch mit den ganzen Migranten, die auch zu uns in der Region gekommen sind. Viele dieser Kinderlieder sind auf der ganzen Welt bekannt. Also das heißt, die Melodien sind dort bekannt. Und alleine Bruder Jakob gibt es in über 70 Sprachen. Und dann vermittelt das auch so ein Gefühl von Heimat. Also auch für Menschen, die sich neu orientieren müssen, neu hier zu uns gezogen sind. Dann aber solche Melodien hören, dann denken die, das kenne ich auch. Und also das vermittelt sowas von Heimat und was von Geborgenheit und so. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und dann ist für mich auch Musik immer der Schlüssel auch zur Sprache.
Ja, also ich finde diesen Aspekt, das, was du gerade gesagt hast, einfach ein Kulturgut zu erhalten, ja auch total interessant, weil wie viele, ja, das, es gibt ja so viele Themen, so viele ehrenamtliche Sachen oder sowas, irgendwelche Bereiche, die aussterben, irgendwelche Heimatvereine, die sich nicht mehr tragen können, weil einfach die Mitglieder weg sind und sowas. Es ist ja auch ein generelles Kultursterben, so was Einzug erhält. Und gerade wenn man sich dann diese älteren Songs sucht und die einfach versucht, wieder ein bisschen populärer zu machen, ist das ja wahrscheinlich das, was wir vorhin hatten, als du gesagt hast, wenn deine Kinder mal in der Disco sind und da irgendwo was hören, für die ältere Generation ja auch wieder so ein bisschen Nostalgie. Und ja, ich glaube, dass das einfach auch den Kindern ja dann durch diese ganzen Stories unglaublich viel gibt.
Ja, und wenn wir es wieder schaffen würden, genau das ist es, wenn wir es wieder schaffen würden, dass vielleicht zu Hause mal zusammen gesungen wird. Und wie ist es hier bei uns in der Region? Wie viele Kinder werden noch von Oma und Opa auch betreut? Also vom Kindergarten oder von der Grundschule abgeholt oder Oma und Opa, weil halt in mehrere Familien, mehr Generationen in einem Haus leben. Und ein Kind kommt nach Hause und singt in meinem kleinen Apfel. Da geht bei Oma und Opa aber das Herz auf.
Ganz bestimmt. Ne?
Genau. Ja. Ja.
Bei uns zu Hause wird nur noch an Weihnachten gesungen und ehrlich gesagt auch immer weniger. Das geht natürlich deutlich besser, wenn noch jemand ein Musikinstrument spielen kann. Bei mir hat es leider nur für ein bisschen Klavier gereicht und davon habe ich leider schon wieder alles vergessen. Kannst du auch was zu Musikinstrumenten sagen? Hast du eigentlich mal irgendwie mit Kindern zusammen Musikinstrumente geübt oder sowas?
Ich habe ja über viele Jahre selber eine Musikschule auch gehabt. In meiner Musikschule ist natürlich viel unterrichtet worden, aber mein Hauptsteckenpferd waren wirklich immer die Kleinsten. Also musikalische Früherziehung, das Erlernen der ersten Noten und Töne eines Glockenspiels und dieses gemeinsame Singen, das war immer mein Baby, mein Hauptschwerpunkt. Und ja, das ist auch noch heute. Also ich gebe ja ganz, ganz viele Fortbildungen für Erzieher und Erzieherinnen, Pädagogen, in der ganzen Bundesrepublik. Und es ist so, dass mein Hauptsteckenpferd wirklich das ist, dass ich sage, lasst uns die Kleinsten schon wirklich an die Musik heranführen. Weil es öffnet sich so viel damit. Ne? Also nicht nur, dass es nachgewiesen gibt, dass Musik klug macht, sondern auch, dass zum Beispiel Kinder, die ein gutes Rhythmikgefühl haben, auch besser in Mathe sind. Also ganz, ganz komisch, ne? Dann gibt's so Sachen wie, dass man Texte viel, viel leichter erlernen kann. Also auch später mal für Deutsch, wenn man ein Gedicht auswendig lernen muss oder so. Also ich habe mir oft vorgestellt, so früher, wenn ich was auswendig lernen musste, dass ich das in eine Melodie einfach verpacke, weil das war leichter für mich.
Ja, das so habe ich tatsächlich super viel gelernt in der Schule, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach durch Songtexte und so Also ich kann dir nicht mehr sagen, was ich da mal irgendwie Mathe gelernt habe, aber ich kann dir ungefähr 27.000 Songs auswendig mitsingen. So. Und so habe ich dann auch irgendwann angefangen zu lernen, indem ich mir dann Sätze gemacht habe, mir dazu eine Melodie ausgedacht habe. Und wenn ich in der Klausur saß und mir diese eine Formel nicht mehr eingefallen ist, habe ich mein Lied gesungen. So.
Cool, ja, genau so. Und das ist das, was ich meine, wenn wir mit den Kleinen schon anfangen, das zu fördern. Ne? Wie schön ist das? Ja, genau. Und das ist so mein Hauptanliegen so für die nächsten Jahre, glaube ich. Ne? Das, also an Auftritten habe ich ganz, ganz viel erlebt, von ganz, ganz großen bis ganz, ganz kleinen. Und aber so dieses Thema Musik weiter zu transportieren, wie wichtig das ist so mein Thema, glaube ich, für die nächsten Jahre.
Als ich vor ein paar Jahren für meine Ausbildung mal aus dem Hasetal weggezogen bin, in eine größere Stadt, habe ich einen Arbeitskollegen gehabt, der mir erzählt hat von seinem kleinen Sohn, der war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 5 oder so. Und der sollte auch ein Musikinstrument lernen, weil seinem Vater das auch wichtig war. Und er auch sagt, das regt ja auch die Kreativität an und die ganzen, was du gerade auch schon alles genannt hast. Der wollte allerdings nicht mit einem Glockenspiel anfangen oder mit einer Blockflöte, sondern mit einer Ocarina. Kennst du das? Das ist so ein kleines, ja, Flöteninstrument irgendwie.
Okay.
Und das hatte der irgendwo im Fernsehen, in irgendeiner kleinen Fernsehsendung gesehen. Damit wollte er anfangen. Hast du irgendwie mal wahrgenommen, dass Kinder sagen, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Glockenspiel oder so?
Ja, klar. Natürlich gibt's das. Aber ich glaube, es gibt auch nicht die Patentlösung, was ist jetzt das Richtige. Also ich glaube, dass ein guter Einstieg, ein cooler Einstieg ist, viel mit den Kindern zu singen. Und wenn sie dann feststellen, zum Beispiel anhand eines Glockenspiels oder von orschen Instrumenten, wenn sie einfach nur Klanghölzer haben oder irgendwas auch immer, dass sie das Gefühl haben, ich kann mich begleiten, das ist cool, ich kann was mitmachen und schon klingt es ganz anders. Ich glaube, das ist ein guter Einstieg. Und wenn das Musikpädagogen, Erzieherinnen, die im Kindergarten tätig sind, wenn die das gut umsetzen, dann haben sie den Weg geebnet für die Kids, dass sie dann später Lust haben, was anderes zu machen. Und ich kenne viele Kinder, die auch gar nicht Blockflöte erst gespielt haben nach der musikalischen Früherziehung, sondern die dann erst ein bisschen pausiert haben und dann irgendwann angefangen sind, Gitarre zu spielen oder Keyboard zu lernen oder wie auch immer. Und ich finde, dass man auch seine Kinder ausprobieren lassen sollte. Ne? Also wirklich so einfach mal gucken, was ist eigentlich meins? Und wenn Kinder nur gerne singen, nur in Anführungszeichen, dann sollten sie in irgendeinen Kinderchor, in einer Kirchengemeinde oder was weiß ich was gehen. Also all das ist Musik und Musik kann so viel sein.
Ich habe in meiner Zeit, wie ich mich mit Instrumenten, also ich habe damals auch Klavier gelernt, als ich ein Kind war, habe das dann noch jahrelang gemacht. Leider kann ich das mittlerweile nicht mehr. Aber ich hatte damals immer so ein bisschen die Diskussion mit den Leuten, mit denen ich halt gelernt habe und geübt habe. Ich wollte nie nach Noten spielen, sondern ich wollte immer eher nach Gehör spielen. Und ich habe immer so die Wahrnehmung gehabt, es gibt halt Leute, die Noten wegpacken und Lieder halt auswendig, so Muscle Memory mäßig nach Gehör und nach Empfinden spielen und die Leute, die halt straight nach den Noten gehen. Würdest du dich bei einem Typ einordnen?
Ich bin auch mehr der Improvisierer, aber ja.
Das freut mich jetzt gerade sehr, dass du das sagst.
Ja, also für einen klassischen Musikunterricht ist natürlich schon gut, die Tonleiter vernünftig zu kennen. Und also bei unserem Jüngsten, der ist jetzt in die 5 gewechselt. Und wenn ich dann sehe, was die im Gymnasium im Musikunterricht haben, da ist schon gut, dass er ein paar Vorkenntnisse hat. So, ne? Aber ansonsten, also es gibt ganz, ganz viele Cracks, die sich wirklich auch Gitarre spielen beigebracht haben, nur mit YouTube-Videos. Es gibt viele, die alles Mögliche gemacht haben und zu Hause geübt haben ohne Ende und sagen, ich kann nicht irgendwie Noten lesen, aber zeig mal, wie geht denn das? Und dann wird was vorgespielt und die können das nachspielen, das gibt es. Was ich schlimm finde, ist dieses Lernen nach Farben. Also wenn Leute anfangen und sagen, C ist grün und A ist gelb oder was auch immer, C ist nicht grün und A ist auch nicht gelb. Also dann könnte jeder irgendwie C, C, dann kann ich ja auch grün, grün, gelb, gelb, blau und orange. Ne? Also das ist nicht so. Ne? Also wenn dann da auch mit Noten arbeiten, und für die, es gibt ja wahnsinnig viele, also ich kenne an Musikern, zig richtig gute Musiker, die sagen, ich muss den Song hören und dann kann ich den spielen und gehe mir weg mit einem Notenblatt. Ne? Also, ja.
Meine Schwester und ich sind letztes Jahr mal in einem Wanderurlaub gewesen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, leider bin ich mittlerweile nicht mehr so musikalisch, aber meine Schwester hat eine kleine Gitarre?
Eine Ukulele.
Genau, meine Schwester hat eine Ukulele und die hatte sie auch dabei. Und da haben wir dann, wenn wir irgendwo in der Pampa unterwegs waren und niemand in der Nähe war, hat sie schön gespielt und ich habe ein bisschen dazu gesungen. Und es sind super viele Leute immer auf uns zugekommen. Wenn wir durch eine Stadt gelaufen sind oder uns Menschen entgegengekommen sind, sind die auf uns zugekommen und haben meine Schwester angesprochen, weil sie diese Ukulele dabei hatte und gesagt, hey, lass uns doch mal zusammen singen oder so. Du hast doch bestimmt auch immer irgendwie viele Musikinstrumente dabei gehabt. Hattest du mal ähnliche Situationen, dass du Leute kennengelernt hast, weil du irgendwie gerade eine Gitarre in der Hand hattest oder so?
Ja, ich kann mich an eine Situation in einer Kneipe mal erinnern. Da hing eine Gitarre, auf der nur noch drei Saiten waren. Das war irgendwie so ein ganz, ganz gemütlicher Abend. Und wir sind dann angefangen. Irgendwann habe ich dann diese Gitarre genommen und wir haben dann alles Mögliche. What Shall We Do with a Drunken Sailor und. Und das war nachher so eine total gemütliche Runde. Also dieses Thema, das genau das, was du beschreibst, Musik verbindet, das ist doch so. Ne? Leute bleiben stehen. Das merke ich ja, wenn ich irgendwo Auftritte auf einem Stadtfest habe oder was, wo man sich so ein bisschen sein Publikum erarbeiten muss. Also es gibt ja Konzerte, wo du fest gebucht bist und die Leute sind da und die kommen zu einer bestimmten Uhrzeit. Und es gibt Konzerte zum Beispiel bei einem Stadtfest oder wie auch immer in einem laufenden Programm. Und gerade bei diesen Auftritten stellst du fest, dass ganz, ganz viele, auch Erwachsene, stehen bleiben, weil sie das Gefühl haben, oh, ich möchte jetzt mitwippen. Ich habe jetzt einfach Lust, irgendwie da mitzumachen. Also dieses Musik verbindet, steht, glaube ich, ganz, ganz oben, ja.
Was fändest du persönlich cooler? Mehr dieses Stadtfestmäßige, ich fange mal an zu spielen und guck, wie viele Leute stehen bleiben? Oder hast du lieber das Publikum, was zu 100% committed ist, so ich habe mir jetzt ein Ticket gekauft? Das ist ein bisschen eine fiese Frage.
Nein, überhaupt nicht. Es hat beides seinen Charme. Also sagen wir es mal so, wenn du fix gebucht bist bei einem Kindergartenjubiläum in irgendeiner Stadthalle zu einem Weihnachtskonzert, was weiß ich was, und dein Publikum ist da, das ist sehr schön, das ehrt dich auch. Ne? Also da bist du froh und denkst, oh schön. So viele sind hier heute Nachmittag gekommen, um gemeinsam mit dir Musik zu machen. Auf einem Stadtfest ist es so, und nicht nur auf einem Stadtfest, auch Kirmes und was es da alles gibt, da ist eigentlich zu viel Ablenkung. Das ist, ich glaube, so dieser, da läuft da noch eine Hüpfburg und da ist noch Dosenwerfen und da kann ich noch an eine Schießbude gehen und da kann ich dies machen und da kann ich das machen und der Eiswagen ist noch da und. Das heißt, du erreichst die Leute oftmals nur für einen kurzen Moment. Weil aber auch nicht unbedingt die Kinder, sondern die Kinder hast du oft und die haben auch Lust weiterzumachen, aber Mama und Papa so dann so dieses, nee, lass mal weitergehen, ne? Weil es gibt ja noch so viel zu sehen. Und das finde ich so schade. Also man gibt dann Kindern teilweise auch nicht die Chance, da zu bleiben und mitzumachen.
Ist es dann Ungeduld oder ist das die nicht Fähigkeit, sich auf Sachen einzulassen?
Ja, ich glaube, es ist Ungeduld der Eltern oft. Ne? Warum in so eine normale Kinderkonzertlänge ist zwischen 45 und 60 Minuten? Warum muss ich meinem Kind innerhalb dieser 45 bis 60 Minuten noch eine Waffel zu essen bringen, eine Pommes hinstellen und noch was zu trinken? Hä? Verstehe ich nicht. Also, dass ich so denke, hallo, genieß doch jetzt erstmal die Zeit, lenk das Kind doch nicht ab, dass sie jetzt eine Pommes essen muss, sondern lass doch einfach mitmachen. Ne? Also ich könnte jetzt nicht sagen, das eine mag ich mehr, das andere weniger. Ja, also es ist schon cool, wenn Leute gezielt für dich da sind.
Ich bedanke mich bei euch, dass ihr diese Folge ganz geduldig bis zum Ende gehört habt. Und auch wenn das jetzt ein bisschen platt klingt, singt doch mal wieder was. Unter der Dusche, mit der Familie oder bei einem Ausflug im Hasetal.
Dieser Podcast wird produziert von den Rabauken Studios. Rabaukenstudios.de